Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Bastian Brandau, schönen guten Abend. In den USA beginnt in diesen Stunden ein historisches Verfahren. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes muss sich ein Präsident einem zweiten Amtsenthebungsverfahren stellen. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten nach Washington. Keine Lockdown-Lockerungen, so verläuft die Debatte am Tag vor der nächsten Bund-Länder-Schalte zu den Corona-Schutzmaßnahmen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD sagte am Abend dazu in den Tagesthemen:
Ich denke, was realistisch ist, dass wir miteinander sagen, dass der Lockdown bis zum 1. März fortgesetzt werden soll. Das ist in einer solchen Situation, wo die Zahlen ja wirklich immer noch zu hoch sind, meines Erachtens auch richtig.
Um die Folgen der Pandemie zu lindern, sollen von der EU viele Milliarden an die Mitgliedsländer der EU fließen. Sozial, nachhaltig und innovativ. Ob das mit der geplanten Aufbau- und Resilienzfazilität gelingen kann, besprechen wir mit Guntram Wolf von der Denkfabrik Bruegel-Institut in Brüssel. Dort in Brüssel steht nach seiner Russlandreise der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in der Kritik. Wir berichten auch darüber, genau wie über das Urteil eines polnischen Gerichts gegen zwei Historiker. Sie sollen sich für eine Darstellung in ihrem Buch über die Zeit des Zweiten Weltkriegs in Polen entschuldigen. Beginnen wollen wir in den USA. Gut einen Monat ist es her, dass der damalige Präsident Donald Trump seine Anhänger auffordert, das Kapitol zu stürmen. Ein Mob dringt daraufhin in das Parlamentsgebäude ein, in die Büros einzelner Abgeordneter. Sie richten dort hohen Sachschaden an. Ein Polizist erliegt später seinen Verletzungen. Wie hoch aber ist der Schaden für die amerikanische Demokratie? Die Demokraten haben schnell deutlich gemacht, dass sie trotz der Amtsübernahme von Joe Biden wenige Wochen später ein zweites Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump anstrengen wollen. Und das beginnt heute. Frage an unseren Korrespondenten Thilo Kössler in Washington: Mit welchen Schritten?
Mit dem ersten Schritt einer Debatte über die Frage, ob dieses Impeachment-Verfahren überhaupt verfassungskonform ist. Die Debatte ist zu Ende gegangen vor wenigen Minuten und es hat in dieser Sekunde eine Abstimmung stattgefunden. Der Senat hat gesagt, jawohl, dieses Impeachment-Verfahren ist verfassungsgemäß. Das haben Donald Trumps Anwälte angezweifelt. Ihr Argument war, man könne keinen Präsidenten des Amtes entheben, der gar nicht mehr im Amt ist. Donald Trump sei Privatperson. Da gab es nicht nur Widerspruch von vielen Rechtsgelehrten, sondern natürlich auch von den Demokraten. Jamie Raskin, der oberste Ankläger, hat gesagt, das wäre ja gewissermaßen eine Einladung an alle künftigen Präsidenten, in den letzten Tagen ihrer Amtszeit Verfassungsbruch zu begehen. Er hat gesagt, dann würden wir gewissermaßen eine Januarausnahme in die Verfassung einfügen. Zum Zweiten sagen Donald Trumps Anwälte, Donald Trump hat die Masse nicht zum Aufruhr angestiftet an diesem 6. Januar. Als er sagte, man müsse kämpfen, habe er das im übertragenen Sinne gemeint. Der Anwalt David Schön hat gesagt, Verfahren ist nicht verfassungswidrig, es sei politisch motiviert. Es ziele darauf ab, Donald Trump aus dem politischen Leben zu eliminieren. Die Demokraten sagen genau das Gegenteil. Man müsse dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren dürfte. Sie zeigen ein erstes Video, um deutlich zu machen, welche Wirkung Donald Trumps Worte entfaltet haben an diesem 6. Januar. Und er hätte es wissen müssen. Aus Trumps Aufforderung, wir werden zum Kapitol gehen, wurden umgehend Rufe, stürmt das Kapitol. Aus Donald Trumps Attacke gegen seinen eigenen Vizepräsidenten Mike Pence wurden sofort Rufe, hängt Pence. Und damit zeigt sich auch schon, was in den nächsten Tagen passieren wird. Die Demokraten wollen nachweisen, dass die gesamte politische Dramaturgie Donald Trump seit dem Wahltag auf den Ausbruch der Gewalt abzielte. Die These vom Wahlbetrug, die aufstachelnden Tweets, die Einladung nach Washington bis hin zu seiner Rede. Wenn das nicht ein Grund für ein Impeachment sei, dann gäbe es überhaupt keinen Grund, sagte Jamie Raskin.
Der Prozess ist also laut Senat verfassungsgemäß. Wie geht es weiter? Wann ist auch mit einem Abschluss zu rechnen des Verfahrens?
Also da sind sich mal beide Seiten ausnahmsweise einig, Herr Brandau. Sie wollen diesem Verfahren so schnell wie möglich ein Ende machen. Das Verfahren beginnt morgen mit dem Vortrag der Anklagepunkte. Jede Seite hat dann 16 Stunden Zeit, ihre Sicht der Dinge vorzutragen. Das wird bis Freitag dauern. Dann wird entschieden, ob es Zeugen geben wird oder nicht. Die Demokraten sagen, im Wesentlichen brauchen wir keine Zeugen, denn die Senatoren sind ja selbst Zeuge gewesen an diesem 6. Januar. Aber davon wird dann die Dauer dieses Verfahrens abhängen. Im Grunde hat keine Seite ein Interesse daran, das Verfahren in die Länge zu ziehen, die Republikaner nicht, weil sie befürchten müssen, selbst immer mehr in die Rolle der Angeklagten zu geraten, weil sie stramm zu Donald Trump halten, weil ihre Loyalität zu Donald Trump offenbar größer ist als zur Verfassung und zu demokratischen Prinzipien, wie viele sagen. Und die Demokraten haben kein Interesse daran, weil sie Joe Biden nicht im Weg stehen wollen. Joe Biden will seine politische Agenda verfolgen, vor allem das Corona-Hilfsprogramm auf den Weg bringen. Das muss durch den Senat. Der Senat kann sich nicht damit beschäftigen, solange das Impeachment-Verfahren läuft. Also ich denke, das Impeachment-Verfahren wird Anfang der nächsten Woche zu Ende sein.
Schnell soll es gehen. Wie wahrscheinlich ist, dass Trump verurteilt wird?
Das ist im höchsten Maße unwahrscheinlich. Erforderlich wäre eine Zweidrittelmehrheit. Dafür wären also 67 Stimmen in diesem 100-köpfigen Gremium vonnöten. Das heißt, die Demokraten bräuchten 17 Stimmen von Republikanern. Bisher haben nur 5 von ihnen erkennen lassen, dass sie für das Impeachment stimmen würden. 17 Stimmen sind praktisch ausgeschlossen. Und damit ist auch das zweite Ziel nicht erreichbar, nämlich mit einfacher Mehrheit im Anschluss Donald Trump zu untersagen, dass er jemals wieder ein öffentliches Amt ausübt.
Wenn absehbar ist, dass dieses Impeachment scheitern wird, wohl, welches Signal geht denn noch davon aus? Was erhoffen sich die Demokraten?
Also das lässt sich an der Person des ehemaligen Mehrheitsführers der Republikaner deutlich machen, an Mitch McConnell. Er ist deutlich von Trump abgerückt. Er hat ihn verantwortlich gemacht für die Ereignisse am 6. Januar. Er hat deutlich gemacht, dass er möglicherweise für das Impeachment stimmt. Und dann hat er aber erkennen müssen, dass an einem Impeachment die republikanische Partei vermutlich zerbrechen würde, dass sein Kalkül also nicht aufgehen würde, die republikanische Partei auf diese Weise von Trump und seinem politischen Erbe zu befreien. Das ist das politische Signal. Trump wird seinen Einfluss auf die Republikaner behalten. Er wird sie in den nächsten Jahren vermutlich vor sich hertreiben und seinen Einfluss geltend machen. Er wird dafür sorgen, dass alle, die sich innerhalb der republikanischen Partei gegen ihn stellen, ihre Mandate verlieren. Das heißt, er mag nicht mehr Präsident sein, aber er bleibt nach wie vor unglaublich mächtig.
Erster Tag des zweiten Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump. Einschätzung aus Washington waren das von Thilo Kössler. Vielen Dank. Und damit blicken wir nach Brüssel. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in den Mitgliedstaaten will die EU lindern. 750 Milliarden Euro stehen dazu demnächst bereit für einen Zeitraum von 7 Jahren. Kern dieser Zahlung ist die Aufbau- und Resilienzfazilität und die enthält gut 670 Milliarden Euro. Die Länder können diese Hilfen in Anspruch nehmen, jeweils zur Hälfte als Zuschuss und die andere Hälfte als Darlehen. Darüber hat heute das EU-Parlament debattiert. Eine Zustimmung galt dabei als sicher. Peter Kapern.
Es war eine Debatte, in der durchaus große Maßstäbe bemüht wurden. Das Jahr 2020 werde eine traurige Erinnerung bleiben, sagte zum Beispiel Dragoș Pislaru, der EVP-Abgeordnete aus Rumänien, mit Blick auf die Corona-Pandemie.
2020 will remain a sad memory, but the recovery and resilience facility, it's a symbol. It's about European unity.
Aber die Aufbau- und Resilienzfazilität sei ein Symbol, das für die Einheit stehe, so Pislaru weiter. Die Fazilität ist das Kernstück des insgesamt 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaupakets, das die EU im Dezember bereits unter Dach und Fach gebracht hat. Die Fazilität ist ein Geldtopf, der 672 dieser 750 Milliarden beinhaltet. Es ist das Geld, mit dem die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaft ankurbeln und modernisieren sollen, damit Europa wirtschaftlich nach der Pandemie nicht noch weiter auseinanderdriftet.
This is Europe at its best.
Europa, wie es besser nicht sein könnte. So brachte es die portugiesische Staatssekretärin, die Vertreterin der Ratspräsidentschaft, Ana Paula Zacharias, auf den Punkt. In dem Gesetz über die Aufbau- und Resilienzfazilität ist festgelegt, welche Bedingungen Mitgliedstaaten erfüllen müssen, damit sie Geld aus dem Topf erhalten. 37% der Hilfsgelder müssen für den Klimaschutz ausgegeben werden. Und auch der Rest darf nicht in umweltschädliche Projekte fließen. 20% der Gelder müssen für die Digitalisierung ausgegeben werden, damit das Wiederaufbauprogramm auch einen Modernisierungsschub auslöst. Bis Ende April müssen die Mitgliedstaaten nun ihre nationalen Investitionsprogramme der EU-Kommission zur Genehmigung vorlegen. Bislang gibt es nur informelle Gespräche über erste Ideen in den nationalen Hauptstädten. Und die lassen, so der CSU-Abgeordnete Markus Ferber, nicht immer Gutes erahnen.
So oft sehen wir nämlich, dass in den Mitgliedstaaten eben nicht nur Zukunftsinvestitionen angeschoben werden, sondern auch Haushaltslöcher gestopft werden, laufende Programme finanziert werden, eben nicht in die Zukunft investiert wird.
Die Auszahlung der Gelder ist zudem an eine weitere Auflage geknüpft. Die Mitgliedstaaten müssen sich zu Strukturreformen verpflichten. Seit etlichen Jahren bereits legt die EU-Kommission den Mitgliedstaaten jährlich eine Liste von Empfehlungen für solche Reformen vor. Allein in den nationalen Hauptstädten landet diese Liste meistens unbeachtet im Reißwolf. Der neue Geldtopf soll nun der Hebel dafür sein, dass diese Reformen auch umgesetzt werden. Es gibt Anzeichen dafür, dass es die EU-Kommission damit ernst meint. Denn ausgerechnet der von Deutschland informell vorgelegte Investitionsplan wurde von Brüssel zurückgewiesen, wegen mangelnder Reformambitionen. Eine Steilvorlage für den FDP-Abgeordneten Moritz Körner.
Die Bundesregierung sieht sich immer noch als wirtschaftspolitischer Lehrmeister in Europa und muss jetzt selber nachsitzen, weil die Kommission weitere Reformen fordert. Und genau das ist richtig. Ich fordere die Kommission auf, weiter hart zu bleiben.
Für die Genehmigung und Kontrolle der nationalen Investitionspläne ist ausschließlich die EU-Kommission verantwortlich. Dem Europaparlament wurde kein Mitspracherecht eingeräumt, obwohl Ursula von der Leyen genau dies dem Parlament versprochen hatte. Markus Ferber nutzte dies für eine massive Attacke auf die Kommissionspräsidentin. Die Kommission habe den Wunsch des Europaparlaments, Mitbestimmungsrechte zu erhalten, hintertrieben, sagte er in der Debatte.
Die Zusagen der Kommissionspräsidentin für eine starke Rolle des Parlaments haben sich als leere Versprechungen in den Verhandlungen entpuppt.
Nun sieht Ferber die Kommission in der Verantwortung. Sie müsse jetzt allein dafür sorgen, dass die 672 Milliarden Euro wirklich zukunftsorientiert investiert werden.
Das EU-Parlament debattiert über die Aufbau- und Resilienzfazilität, Peter Kapern berichtete. Und über diese Finanzhilfen aus Brüssel konnte ich vor der Sendung mit Guntram Wolf sprechen, Direktor des Bruegel-Instituts, einer europäischen Denkfabrik, die sich auf Wirtschaftsfragen spezialisiert hat. Die erste Frage an ihn lautete: Die EU will mit den Geldern eine Modernisierung anschieben. Fließen diese Gelder wirklich in Zukunftsinvestitionen?
Der Plan ist in der Tat, dass mehr als 30% in grüne Investitionen gehen und 20% in die Digitalisierung und die Modernisierung mit digitaler Infrastruktur. Natürlich liegt dann de facto der Teufel im Detail und man muss bei jedem Land sehr genau gucken, dass dieses Geld tatsächlich auch in solche Projekte reinfließt und in neue Projekte dieser Art und nicht nur alte Projekte ersetzt oder noch schlimmer, dass das Geld nur offiziell deklariert wird, dass es vernünftig verwendet wird, aber inoffiziell passiert das eben nicht oder es kommt vielleicht sogar zu Korruption. Ich denke, derzeit bin ich einigermaßen optimistischer geworden, weil wir mit dem baldigen italienischen Premierminister Mario Draghi tatsächlich auch jemanden haben, dem dieses Thema auch sehr wichtig ist und der das, glaube ich, auch ernst meint, dass man diese Chance jetzt auch nutzen muss, Italien zu reformieren, zu modernisieren und das Geld tatsächlich so anlegen möchte, dass es da zu einem Reform- und Wachstumsimpuls kommt.
Aber Sie haben die Zahlen angesprochen, 20% für Digitalisierung, 37% für Klimaschutz. Kann man das so einfach so festzerren und kann man es dann auch überprüfen?
Ja, also in der Tat ist die Überprüfung immer ein schwieriger Teil. Also derzeit sieht das so aus, dass die Mitgliedsländer eine Erklärung gegenüber der EU, der Europäischen Kommission, abgeben müssen. Und dann wird das natürlich über den Europäischen Rechnungshof und andere Institutionen einigermaßen überwacht. Aber natürlich kann man jetzt nicht im Detail in die Mitgliedsländer rein regieren. Also es ist ja nicht ein Föderalstaat wie in der Bundesrepublik Deutschland, in der dann eine föderale Regierung ein Programm in ganz Deutschland umsetzt. Sondern hier ist es tatsächlich so, dass das Geld in die Mitgliedsländer fließt und dort nach nationalen Regeln und nationalen Haushaltsbeschlüssen dann auch weiter abfließt in die Wirtschaft. Aber trotzdem, es gibt eben einige Elemente, aber meiner Meinung nach nicht genug Elemente, um das Ganze zu überwachen.
Eine Voraussetzung sind ja auch Strukturreformen in den einzelnen Ländern. Sie haben das Beispiel Italien angesprochen, aber es betrifft eigentlich alle Länder. Etwas, was man hört aus Brüssel, dass das in den bisher vorgelegten Plänen der Länder zu kurz komme. Erwarten Sie hier, dass sich die EU auf Dauer durchsetzt?
Ja, Strukturreformen sind politisch mehr oder weniger schwierig in Mitgliedsländern und da kann ich ja jetzt auch durchaus die Bundesrepublik Deutschland mal erwähnen, die ja auch nicht gerade sich durch großen Reformeifer auszeichnet und in den letzten Jahren eher wenig gemacht hat. Und auch da gibt es ja jetzt schon zumindest inoffizielle Kritik der Europäischen Kommission, dass das, was die Bundesrepublik Deutschland plant, in diesem Jahr eigentlich nicht sehr ambitioniert ist. Also insofern ist das so mit den Reformen, man muss den richtigen politischen Moment finden, wenn ein Land bereit ist, diese Reformen zu machen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt unter Mario Draghi wir da vielleicht so eine Möglichkeit haben, dass tatsächlich was passiert in Italien. Ich glaube, ganz Europa schaut darauf, weil natürlich das große Sorgenkind Italien ist. Und in Italien müssen diese Strukturreformen umgesetzt werden, damit die Wachstumszahlen nach oben gehen.
Italien ist der Hauptprofiteur mit geschätzten 65 Milliarden, Spanien mit 59, doch auch nach Deutschland sollen 23 Milliarden Euro fließen. Was bedeutet das konkret, wenn da die EU-Kommission bisher sagt, das reicht uns nicht?
De facto ist es so, dass natürlich dieses EU-Programm relativ klein ist im Vergleich zu dem, was die Mitgliedsländer selber auf den Tisch legen. Also wir haben ja derzeit den größten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Hilfsprogramme, die also nationale Finanzministerien aufgelegt haben, sind ja ein Vielfaches größer als dieses EU-Programm. Also insofern geht das jetzt bei dem EU-Programm nicht primär darum, konjunkturell zu unterstützen. Das müssen die nationalen Haushaltsfinanzminister machen. Es geht darum, den schwachen Ländern ein bisschen unter die Arme zu greifen und insbesondere bei den schwachen Ländern die Finanzierung für notwendige Investitionen bereitzustellen.
Die Kommission entscheidet letztendlich über Genehmigung und Kontrolle der nationalen Pläne. Das Parlament hat da kein Mitspracherecht. Ist das auf Dauer auch problematisch?
Ja, ich persönlich halte das für problematisch. Es geht hier um europäisches Geld. Es ist ja nicht so, dass das nationales Geld ist, sondern es ist Geld, das von der Europäischen Union, der Kommission an den Kapitalmärkten aufgenommen wird, gegen Garantien, teilweise aber auch europäische zukünftige Steuereinnahmen, zum Beispiel aus den CO2-Steuern, Emissionssteuern. Also insofern ist es tatsächlich europäisches Geld und europäisches Geld muss auch europäisch parlamentarisch überwacht werden. Und diese Chance wurde nicht ergriffen. Das Europaparlament hat da auch nicht genug gekämpft. Sie hätten da härter verhandeln müssen in den Diskussionen letztes Jahres, weil letztendlich muss so eine Summe Geld nicht nur administrativ und auf der Rechnungshofebene sehr genau kontrolliert werden, sondern sie muss auch politisch kontrolliert werden. Und da sollte das Europäische Parlament eine Rolle spielen.
So die Einschätzungen von Guntram Wolf vom Brügel-Institut zu den milliardenschweren Finanzhilfen der EU in der Corona-Pandemie. Die Schutzmaßnahmen gegen diese Pandemie, die dauern in Deutschland weiter an und das werden sie wohl auch nach dem nächsten Treffen von Bund und Ländern morgen. Abseits von Schulen und Kitas waren Lockerungen dem Vernehmen nach nicht wirklich in Aussicht. Wo sich wie viele Menschen mit dem Virus anstecken, das ist ja immer wieder Thema vieler Debatten und auch von Studien. Eine heute vorgestellte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass große Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im vergangenen Herbst mit zur Verbreitung beigetragen haben. Caroline Born.
Viele Menschen teilweise ohne Maske und ohne den nötigen Abstand. Eine Studie hat untersucht, ob Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen eine höhere Ansteckungsgefahr mit sich bringen. Das Ergebnis? Große Kundgebungen, bei denen sich viele nicht an die Corona-Regeln halten, können zum Superspreader-Event werden, erklärt Martin Lange vom Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW im SWR.
Der Effekt baut sich halt über die Zeit auf. Am Anfang gibt es halt ein paar Infektionen, dann stecken die Leute wieder andere Leute an und dann bauen sich die Infektionen auf.
Zusammen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Ole Monscheuer von der Humboldt-Universität zu Berlin hat er zwei sogenannte Querdenker-Demonstrationen analysiert, am 7. November in Leipzig und am 18. November in Berlin. Die Studienautoren schätzen, dass zwischen 16.000 und 21.000 Corona-Infektionen hätten verhindert werden können, wenn die Proteste nicht stattgefunden hätten. Wie viele Menschen sich tatsächlich bei solchen Kundgebungen anstecken, das geht aus den Daten beispielsweise des Robert-Koch-Instituts nicht hervor. Bislang gab es auch keine konkreten Hinweise darauf, dass es einen Anstieg von Corona-Fällen nach größeren Demonstrationen gab.
Es gibt Studien, die auch allerdings in den USA sich zum Beispiel die Black Lives Matter-Proteste angeschaut haben und dort nur einen geringen oder keinen Effekt gefunden haben auf das Infektionsgeschehen.
So Ole Monscheuer. Wegen der fehlenden Daten nutzen er und sein Kollege eine Art Trick. Viele Teilnehmer der Demonstrationen im November waren mit dem Bus angereist. Deswegen überprüfen die Forscher, aus welchen Landkreisen Busfahrten zu den Protesten angeboten wurden. Die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz dieser Landkreise vergleichen sie mit Landkreisen ohne Bushaltestopps. Bis Weihnachten war die Inzidenz in Landkreisen mit Busangebot um 40 höher. Für Studienautor Lange wirft das Fragen auf.
Lässt man solche Demonstrationen zu, obwohl man vielleicht schon weiß, dass Infektionsmaßnahmen eingehalten werden, dass es sehr unwahrscheinlich ist? Oder lässt man sie halt nicht zu und verbietet sie und schränkt dabei aber die Versammlungsfreiheit ein und das Demonstrationsrecht?
Konkrete Empfehlungen an die Politik enthält die Studie nicht, aber sie liefert erste Zahlen.
Der Bericht von Caroline Born aus Berlin. Unterdessen, und damit kommen wir um 23.29 Uhr hier im Deutschlandfunk zu unseren Berichten in Kürze, unterdessen sorgt der Lockdown offenbar für mehr Erfolge beim Kampf gegen Schwarzarbeit. Lothar Lenz.
Illegale Beschäftigung, Unterschreiten des Mindestlohns, Steuerhinterziehung, Sozialbetrug. Das sind die Delikte, denen die staatlichen Kontrolleure auf der Spur sind. Weil 2020 ganze Branchen wie Friseure, Messebau oder Gastronomie schon im Lockdown waren, sahen sich die Prüferinnen und Prüfer verstärkt dort um, wo der Betrieb trotz Corona weiterlief. Bei Kurierdiensten, Fleischverarbeitern und auf Baustellen. Und sie hatten Erfolg. Mehr als 800 Millionen Euro betrug die aufgeflogene Summe hinterzogener Steuern und Sozialabgaben. Damit lag der entdeckte Schaden durch Schwarzarbeit im Corona-Jahr 2020 um rund 10% höher als im Jahr davor, obwohl deutlich weniger Betriebe kontrolliert werden konnten. Bundesfinanzminister Scholz, dem der Zoll mit seiner Schwarzarbeitskontrolle untersteht, räumte ein, dass die Fahnder etwa in der Baubranche immer häufiger auf organisierte kriminelle Strukturen stießen. Schwarzarbeit beginne aber oft auch auf Tagelöhnerbörsen und über Dienstleistungsportale im Netz.
In Österreich haben seit gestern Geschäfte wieder geöffnet, wegen hoher Zahl von Virusmutationen aber gelten für eine Region des Landes bald neue Regeln. Andrea Bär.
Das Ein- und Ausreisen ins österreichische Bundesland Tirol ist ab Freitag nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Das Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Diese Regeln gelten nicht für Kinder unter 10 Jahren. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz auf einer Pressekonferenz in Wien. Dabei ging Kurz auch auf die Auseinandersetzung der letzten Tage ein. Gerade in so einer emotionalen Debatte brauche es einen ruhigen Blick und vor allem auch eine Auseinandersetzung mit Fakten. So solle die Diskussion versachlicht werden, so Kurz. Beide Coronavirus-Mutationen seien ansteckender und damit gefährlicher. Die eine wurde zunächst in Großbritannien festgestellt. Sie scheine vollständig von der Impfung abgedeckt zu sein. Die zweite Variante wurde zuerst in Südafrika gefunden. Studien hätten ergeben, so Kurz, dass der Impfstoff AstraZeneca deutlich weniger Wirkung zeige. Das sei ein großes Problem. Denn fast die Hälfte des Impfstoffes, den Österreich bis Sommer geliefert bekäme, wäre von AstraZeneca. Einzelne Fälle der Variante gibt es in ganz Österreich. Anders jedoch in Tirol. Dort sind bislang schon 400 Verdachts- und 293 bestätigte Fälle bekannt. Mehr als 120 seien derzeit aktiv, so Kurz, die meisten im Bezirk Schwarz. Zusätzlich zur bestehenden rechtlich unverbindlichen Reisewarnung gelten die neuen Regeln ab Freitag und sind 10 Tage lang in Kraft. Alles sei mit der schwarz-grünen Tiroler Landesregierung besprochen. Polizei und Bundesheer sollen die Testpflicht kontrollieren. Wer ohne Test erwischt werde, müsse mit einer Strafe rechnen in Höhe von bis zu 1.450 Euro.
Weil er ein selbst in Auftrag gegebenes Gutachten zum Missbrauch von Kindern im Erzbistum Köln zurückhält, steht der Kölner Kardinal Wölki in der Kritik. Aus dem Vatikan erhält er jetzt offenbar Rückendeckung. Jörg Seiselberg.
Die ersten Signale aus Rom deuten darauf hin, dass Wölki keine Maßnahmen des Vatikans gegen sich fürchten muss. Nach Informationen der katholischen Nachrichtenagentur vertritt die römische Glaubenskongregation die Position, der Kölner Kardinal habe den Verdacht eines Missbrauchsfalls 2015 nicht zwingend nach Rom melden müssen. Dieses Verhalten sei durch das damals geltende Kirchenrecht abgedeckt gewesen. Dieses Ergebnis einer entsprechenden Prüfung des Falls Wölki sei vatikanintern von der Glaubens- an die Bischofskongregation weitergeleitet worden, meldet KNA. Kardinal Wölki wird von Kritikern vorgehalten, dass er den Fall des mittlerweile verstorbenen Priesters O nach seinem Amtsantritt in Köln 2015 zur Kenntnis genommen, aber keine Voruntersuchungen angestoßen und die Angelegenheit auch nicht nach Rom gemeldet hat. Die heute in der katholischen Kirche gültige bedingungslose Meldepflicht rechtfertigt sich Wölki, habe es damals noch nicht gegeben. Kirchenrechtler Thomas Schüller kritisiert im Kölner Stadtanzeiger die Haltung des Vatikans. Die Glaubenskongregation ignoriere auf groteske Weise die von Papst Benedikt 2010 festgelegten Rechtsnormen. Er sprach von Willkürjustiz. Aus dem Vatikan gibt es noch keine Reaktionen zu den Medienberichten aus Deutschland.
In Ungarn hat ein Gericht den Entzug der Sendefrequenz für ein unabhängiges Radio bestätigt, Clemens Fehrenkotte.
Das Gericht in Budapest wies eine Klage des Senders gegen die Entscheidung der staatlichen Medienaufsichtsbehörde ab und entschied, die Medienaufsicht habe rechtmäßig die Verlängerung der Sendefrequenz von Clubradio abgelehnt. Damit wird Clubradio, das als letzter unabhängiger Radiosender Ungarns gilt, am 14. Februar Mitternacht sein Programm auf UKW beenden. Der Sender kündigte an, sein Programm nunmehr vollständig online auszustrahlen. Die staatliche Medienaufsicht hatte im September des letzten Jahres unter Hinweis auf zwei Verstöße gegen das Medienrecht entschieden, die Sendefrequenz nicht zu verlängern und die Frequenz neu auszuschreiben. Bei den Verstößen handelte es sich um geringfügige Verstöße, so habe der Sender zweimal zu spät die wöchentliche Sendeliste mit dem Anteil ungarischer Musiktitel am Gesamtprogramm eingereicht. Es wurden dabei Geldbußen von jeweils weniger als umgerechnet 100 Euro verhängt. Nach Worten des Nachrichtenchefs von Club Radio, Michael Hardy, hat die Medienaufsicht in vergleichbaren Fällen anderen Radiosendern die Sendegenehmigung verlängert. Dies sei, so erklärte Hardy für das Club Radio Zitat, ein drastisches Beispiel dafür, dass Rechtsstaatlichkeit in Ungarn nicht mehr existiert.
In den USA sorgt ein Hackerangriff auf einen Wasserversorger für Unruhe, Arthur Landwehr.
Das größte Risiko geht von den Kleinen aus. Und ein Hackerangriff auf die Wasserversorgung der Gemeinde Oldsmar in Florida scheint diese Sorge zu bestätigen. Jemand hatte meinen Computer unter Kontrolle, berichtet ein Mitarbeiter der Behörde. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht, weil die IT-Abteilung ja immer mal was installiert. Dann aber stieg der Anteil von Natriumhydroxid, ein Zusatz, um den Säuregehalt des Wassers zu regulieren. Und zwar gleich auf das über 100-fache, was Menschen hätte krank machen können. Wäre das Wasser in die Leitungen gekommen. Floridas Senator Marco Rubio will den Hackerangriff als Frage der nationalen Sicherheit behandeln. Schließlich habe jemand versucht, das Trinkwasser zu vergiften. Wer dahinter steckt, ob der Angriff aus der Region oder vielleicht aus dem Ausland kam, ist bisher nicht bekannt und wird von der Bundespolizei FBI untersucht, die Ermittlungen übernommen hat. Über allem Land haben Versorger für Gas, Strom, Internet oder Wasser ihre Systeme digitalisiert und können aus der Ferne Zähler ablesen oder Probleme beseitigen. Die gleichen Zugänge aber sind auch potenzielle Einfallstore für Hacker, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.
Und den Tag an der Frankfurter Börse fasst Jan Plate zusammen.
Die Volkswagen-Tochter Audi hat am Abend den vollelektrischen Sportwagen e-tron GT bei einer Online-Show erstmals präsentiert. Für Vertriebsvorstand Hildegard Wortmann ist der Wagen mit Verkaufszahlen von unter 10.000 Stück im Jahr eher ein Nischenprodukt, das aber dennoch für den neuen Aufbruch der Marke Audi stehen soll. Generell zum Automarkt hieß es, stellt sich die Ingolstädter VW-Tochter wegen der Corona-Einschränkungen auf schwierige Geschäfte in Europa in der ersten Jahreshälfte ein. Insbesondere Südeuropa habe mit der Pandemie zu kämpfen. Besser sehe es dagegen in den USA und in China aus. Anleger lechzen derzeit nach Aussagen von Unternehmen, wie sie durch die Krise kommen. Diesen Mittwoch wird der Berliner DAX-Konzern und Essenslieferant Delivery Hero Eckzahlen für das vergangene Jahr vorstellen. Im Vorfeld gehörte Delivery Hero zu den wenigen Gewinnern im DAX mit einem Aufschlag von fast 3%. Der DAX selber hat nach dem Rekordhoch am Vortag etwas nachgegeben. Der DAX hat 0,25% eingebüßt auf 14.012 Punkte. Nach positiven Aussagen zum Geschäftsverlauf sind Papiere des Stahlhändlers Klöckner & Co. um fast 7% nach oben gesprungen. Klöckner & Co. stellt für das laufende Quartal einen operativen Gewinn sehr deutlich über dem Vorjahreszeitraum zwischen 110 und 130 Millionen Euro in Aussicht.
Der Börsenbericht von Jan Plate zum Abschluss unserer Kurzberichte. Wer Langlaufski besitzt, hat in diesen Tagen in einigen Regionen Deutschlands einen großen Vorteil, denn er oder sie kommt überhaupt voran. Tiefe Temperaturen und Schneefälle sorgen aber nämlich weiter ebenso für chaotische Verkehrsverhältnisse. In der vergangenen Nacht etwa, die haben viele Menschen in ihren eigenen Autos verbringen müssen, etwa auf der A2 bei Bielefeld. Auch der Bahnverkehr ist weiter eingeschränkt und die Kälte bedroht insbesondere Obdachlose. Aus Berlin fasst Sebastian Engelbrecht die Lage zusammen.
Viele Bahnverbindungen waren unterbrochen, etwa zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet und von Hamburg in Richtung Norden. Auch die Verbindungen von Dresden nach Berlin, Leipzig, Frankfurt am Main und Hannover waren gestört. Der Hauptbahnhof von Kassel musste wegen starker Schneefälle ganz gesperrt werden. Auf der A2, einer Ost-West-Verbindung vom Ruhrgebiet nach Berlin, hatten sich auf spiegelglatten Fahrbahnen in Ostwestfalen nachts Lastwagen quergestellt und kilometerlange Staus verursacht. Ein Sprecher der Polizei Bielefeld erklärte:
Die Situation auf der A2 ist nach wie vor angespannt, aber wir konnten gegen 10 Uhr durch die unermüdliche Arbeit der Einsatzkräfte einen Teilerfolg erzielen. durch das Freiziehen der liegengebliebenen Fahrzeuge und die Ableitung von der A2 kam der Verkehr langsam ins Rollen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Ableitungen und Räumungsarbeiten bis in die Abendstunden andauern werden.
Auch auf der A9 und der A7 gab es Sperrungen und kilometerlange Staus. In der kommenden Nacht sollen die Temperaturen weiter fallen, im Osten Deutschlands zum Teil auf Werte bis zu minus 20 Grad. Eine Sprecherin des Technischen Hilfswerks in Bielefeld, Amelie Möbus, riet daher:
Es sollten eigentlich nur die auf die Autobahn, die wirklich noch unterwegs sein müssen, und alle, die es irgendwie vermeiden könnten, sollten es lassen oder die anderen Straßen nutzen, die vielleicht schon geräumt worden sind.
In Berlin war den ganzen Tag über leichter Schneefall zu beobachten. Der Berliner Senat erhöhte die Zahl der Übernachtungsplätze für Obdachlose auf 1426, so viele wie noch nie. Dennoch ziehen es viele Obdachlose vor, draußen unter Brücken zu übernachten, wie zum Beispiel Mario. Er meidet beheizte Notunterkünfte, weil er sich vor einer Corona-Infektion sorgt.
Das kann mir hier draußen nicht passieren. Ja, lange Wartezeit, bis man reinkommt und Corona-Test und alles. Das muss ich mir nicht antun. Und dann bloß bis frühs 7, 8 Uhr da drin, da muss man raus, hängt man auch den ganzen Tag draußen rum, da kann ich auch über Nacht draußen bleiben.
Mit dem eigenen Zelt wappnet sich Mario auch gegen extrem tiefe Temperaturen.
Und hier im Zelt ist es definitiv warm. Ja, das geht. Weil wir hatten ja letztes Wochenende hatten wir nachts minus 10 Grad gehabt. Das hat mir gar nichts ausgemacht.
Verständnis für das Verhalten mancher Obdachloser hat Kai-Gerrit Fenske von der Berliner Wohnungslosenhilfe der Caritas.
Es gibt Menschen, die schlafen auf der Straße, und wenn es ihnen dann zu kalt wird, wenn es dann doch zu dolle wird, dann nehmen sie auch die Angebote in Anspruch. Das ist ja jetzt nichts Ausschließliches, dass es jetzt immer so sein muss.
Wer als Obdachloser ein Bett im Warmen sucht, bekommt auch eins, so das Ziel der Berliner Senatsverwaltung für Soziales. Das gelte auch, nachdem die Verwaltung am vergangenen Wochenende ein Obdachlosencamp im Osten der Stadt räumen ließ. Kälte und Schneemassen bereiten übrigens auch dem Handel Probleme. Wegen der Schneemassen auf dem Dach stellte der Online-Händler Amazon den Betrieb in seinem Logistiklager in Leipzig vorerst ein.
Die Kälte hat Deutschland weiter im Begriff, Sebastian Engelbrecht berichtete. Frank-Walter Steinmeier, er war Staatskanzleichef unter Gerhard Schröder in Niedersachsen, später dessen Kanzleramtsminister in Berlin. Nach Schröders Rückzug prägte Steinmeier selbst als Außenminister die Außenpolitik mit. Seitdem er seit 2017 Bundespräsident ist, hält er sich zurück, seinem Amt angemessen in tagespolitischen Debatten. Zu sehr finden manche. Nun hat er sich in die Diskussion um das umstrittene deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 eingeschaltet und eine kleine diplomatische Krise ausgelöst. Klaus Remme.
Die Äußerungen von Bundespräsident Steinmeier haben uns Ukrainer tief ins Herz getroffen, so kritisierte Kiews Botschafter in Berlin Andriy Melnyk und sprach von gefährlicher Geschichtsverdrehung. Starker Tobak anlässlich der Worte von Frank-Walter Steinmeier zum Thema Nord Stream 2. Im Interview mit der Rheinischen Post hatte der Bundespräsident die Bedeutung der Energiebeziehungen als fast die letzte Brücke zwischen Russland und Europa bezeichnet. Brücken abzubrechen sei kein Zeichen von Stärke, so Frank-Walter Steinmeier. Und er verwies als historische Dimension auf mehr als 20 Millionen Kriegstote der damaligen Sowjetunion nach dem deutschen Überfall. Als geopolitisches Projekt Putins laufe Nord Stream 2 den ukrainischen Interessen zuwider, kritisierte der Botschafter. Es sei daher zynisch, die Millionen sowjetischen Opfer des deutschen Vernichtungs- und Versklavungskriegs ausschließlich Russland zuzuschreiben. Die Osteuropa-Expertin Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne sagt:
Der ukrainische Botschafter wird zunehmend bitterer. Das kann man sehen, wenn man ihn die letzten Jahre beobachtet hat. Und das hat in der Tat etwas zu tun mit dem nachvollziehbaren Unverständnis, dass so häufig im politischen Berlin diese enge Bindung und die Schuld gegenüber Moskau beschworen wird und dabei die, die ebenso sehr gelitten haben, in manchem sogar mehr, die Zwangsarbeiter waren überproportional viele Ukrainer zum Beispiel, dass das vergessen wird.
Bei Nord Stream 2-Gegnern im Bundestag sorgt die Kommentierung des Bundespräsidenten insgesamt für Ärger. Grünen-Chefin Annalena Baerbock kritisierte gestern:
Mit Blick auf Nord Stream 2 und die Äußerungen des Bundespräsidenten hat sich hier aus meiner Sicht weniger der Bundespräsident geäußert als ein hochrangiger SPD-Politiker. Und offensichtlich hat die SPD ein Nord Stream 2-Problem.
Und auch die FDP unterstreicht ihre Kritik. Schon die Absicht, am Projekt Nord Stream 2 festzuhalten, sei inakzeptabel, erklärte heute Bijan Dzirzaray, außenpolitischer Sprecher der liberalen Bundestagsfraktion. Dass der Bundespräsident, Zitat, das Gazprom-Projekt mit historischer Verantwortung gegenüber der Sowjetunion rechtfertigt, setzt der Scheinheiligkeit noch die Krone auf. Zitat Ende. Die Deutsche Umwelthilfe veröffentlichte heute ein Schreiben von SPD-Vizekanzler Olaf Scholz vom vergangenen August an seinen damaligen Amtskollegen Mnuchin in Washington. Im Gegenzug für die Aufhebung von US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 bot Scholz die Finanzierung von 2 Flüssiggasterminals in Deutschland an. Die Amerikaner sind am Export von Fracking-Flüssiggas interessiert. Die Darstellung, bei Nord Stream 2 handele es sich um ein rein privatwirtschaftliches Projekt, entpuppe sich als Märchen, so die Deutsche Umwelthilfe.
Der Bericht aus Berlin von Klaus Remme. Und wir bleiben beim Thema Verständigung mit Russland. Um die hatte sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei seiner Reise nach Moskau bemüht. Während er dort saß am Freitag mit dem russischen Außenminister Lavrov gemeinsam, da verkündete Russland die Ausweisung von 3 Diplomaten aus 3 EU-Ländern. Nach seiner Rückkehr nach Brüssel sieht sich Borrell jetzt teils heftiger Kritik ausgesetzt. Bettina Klein.
Nach seinem Besuch in Moskau findet der EU-Außenbeauftragte fast so harte Worte für die Politik der russischen Führung wie seine Kritiker im Europäischen Parlament. Die Beziehungen haben seit 1990 eine Kehrtwende vollzogen, so Josep Borrell am Nachmittag vor den Abgeordneten. Russland habe die Erwartungen nicht erfüllt, sei keine moderne Demokratie geworden, stattdessen große Enttäuschung und wachsendes Misstrauen. Der politische Dialog sei 2014 zum Stillstand gekommen. Borrell verteidigte dennoch seine umstrittene Reise nach Moskau. Er habe die Position der EU zum Fall Nawalny persönlich überbringen und zweitens austesten wollen, ob die russische Führung an einer Umkehr des sich verschlechternden Verhältnisses interessiert sei.
I also wanted to test if the Russian authorities are interested in a serious attempt to reverse the deterioration of our relations. The answer has been clear. No.
Die Antwort, so der Außenbeauftragte, sei klar, sie laute nein. Diese erste Reise eines Außenbeauftragten nach 4 Jahren kam zustande gegen den ausdrücklichen Willen baltischer und osteuropäischer Staaten.
I had no illusion before the visit. I am even more worried after.
Ich war nicht naiv und bin umso besorgter nach diesem Besuch, von dem Borrell mehrere Erkenntnisse mitgenommen hat. Erstens, die russische Regierung befindet sich auf einem besorgniserregenden, autoritären Weg. Gnadenlos gehe sie gegen Versuche der Demokratisierung vor, wie der Fall Nawalny zeige. Die gegenwärtigen Machtstrukturen, so Borrell, lassen keinen Raum für Rechtsstaatlichkeit. Jede Diskussion über Menschenrechte und demokratische Werte werde scharf zurückgewiesen, was zeige, wie sehr diese als Bedrohung angesehen werden. Wir sind an einer Wegscheide, so der EU-Außenbeauftragte, der ankündigte, von sich aus neue Sanktionen zu initiieren und Einheit und Entschlossenheit in Europa anmahnte.
Russia has been trying to divide us.
Russland versucht, uns auseinander zu dividieren. Bisher waren sie nicht erfolgreich, wie im Fall Ukraine. Wir sollten nicht in diese Falle tappen, so Josep Borrell.
We should not fail into these traps.
Genau das, in eine Falle von Wladimir Putin geraten zu sein, das warfen ihm viele Abgeordnete heute vor. Doch öffentliche Rücktrittsforderungen gegen den Außenbeauftragten hielten sich angesichts der beschriebenen Gefahr der Spaltung in Grenzen. 81 Abgeordnete hatten zwar einen entsprechenden Brief an die Kommission unterzeichnet, doch andere warnten bei aller Kritik vor einem solchen Schritt, wie hier die belgische Liberale Hilde Woutmann.
I don't think you must step down, but today it's clear that the parliament is giving you a yellow card.
Sie müssen nicht zurücktreten, aber das Parlament hat Ihnen heute die gelbe Karte gezeigt. Ausdrückliche Unterstützung für Borrells öffentliche Zurückhaltung in Russland erhielt der Außenbeauftragte von der rechten Fraktion Identität und Demokratie sowie von der Linksfraktion, die Voreingenommenheit und Russlandphobie kritisierten.
I really regret having to listen to colleagues in this house from the extreme right and the extreme left, that show more understanding for the dictatorship of Putin than for our own democracy.
Bedauerlich, was ich hier hören muss, so der Grüne Reinhard Bütikofer. Die extreme Linke und extreme Rechte habe mehr Verständnis für die Diktatur von Putin als für unsere eigene Demokratie.
Kritik am EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, der wiederum verteidigt seine Reise nach Russland. Aus Brüssel der Bericht von Bettina Klein. Und zum Ende der Sendung schauen wir nach Polen. Dort bemüht sich die rechtsnationale PiS-Partei an der Regierung seit Jahren darum, die Geschichte des Landes ein Stück weit umzuschreiben. Die PiS setzt sich dabei für das ein, was sie ein patriotisches Geschichtsbild nennt. Historiker, die auf Parteilinie sind, werden gefördert. Wer aber dieses Bild in Frage stellt, wird nicht berücksichtigt und muss vor Gericht sogar mit einer Verurteilung rechnen. Von einem Prozess gegen zwei Historiker berichtet aus Warschau Florian Kellermann.
Die Richterin führte aus, dass die Historiker in ihrem Buch das Andenken eines inzwischen verstorbenen Ortsvorstehers beschädigt hätten. Im Buch wird jenem Ortsvorsteher aus Malinowo im Nordosten von Polen vorgeworfen, er habe zum Tod von Juden beigetragen. Die Richterin erklärte: Die Beklagten sind bei der Veröffentlichung eines Buches, auch wenn sie damit ein hehres Ziel verfolgen, von der Sorgfaltspflicht nicht entbunden, wenn sie Angaben über andere Personen machen. Die historische Wahrheit aufzuzeigen ist wichtig, dass es unter den Polen heldenhaftes Verhalten gab und auch negatives Verhalten. Aber Forschungen sollten sorgfältig sein. Die Historiker hätten hier jedoch Gerüchte wiedergegeben, so die Richterin. Deshalb müssen sie sich nun entschuldigen. Und zwar bei der Nichte des ehemaligen Ortsvorstehers, von der die Klage eingereicht worden war. Sie habe dazu das Recht gehabt, so die Richterin, weil ihr der Onkel sehr nahe gestanden habe. Eine Teilniederlage also für die Autoren des Buches. Und weiter ist Nacht. Die Historiker Barbara Engelking und Jan Grabowski. Immerhin hatte das Gericht die Schadenersatzklage gegen sie abgewiesen. Barbara Engelking, Leiterin des Warschauer Zentrums für Holocaustforschung, zeigte sich enttäuscht.
Wir sind nicht einverstanden damit, dass wir uns entschuldigen sollen. Wir stützen uns auf die eigenen Aussagen des Ortsvorstehers, dass er an der Suche nach Juden, die sich im Wald versteckt hielten, beteiligt war. Diese Juden wurden auf eine Lichtung gejagt, wo die Deutschen sie dann erschossen haben.
Deshalb würden die Historiker Berufung gegen das Urteil einlegen, so Barbara Engelking. Die Klage hatte sich auf eine kurze Passage des zweibändigen Werks bezogen, auf wenige Sätze der insgesamt über 1600 Seiten. In Wahrheit sei es bei der Klage auch weniger um den Ortsvorsteher gegangen, meint Barbara Engelking, sondern darum, das Werk insgesamt zu diskreditieren. Dafür gibt es Hinweise. Hinter der Nichte, von der die Klage kam, stand eine rechtsgerichtete Stiftung. Diese nennt sich Schanze des guten Namens und wird von der rechtsgerichteten polnischen Regierung finanziell gefördert. Die Stiftung und Historiker, die der Regierung nahestehen, verurteilen Und weiter ist Nacht seit dessen Erscheinen. International wird Und weiter ist Nacht dagegen als Meilenstein der Holocaustforschung angesehen. Das Werk untersucht systematisch das Schicksal von Juden, denen es gelungen war, den Fängen der deutschen Besatzer zu entkommen. Sie seien dann auf die Hilfe der nichtjüdischen polnischen Bevölkerung angewiesen gewesen, so Barbara Engelking. Ich denke, das ist ein außergewöhnlich gerechtes Buch. Es beschreibt zum ersten Mal beide Seiten der Medaille. In Und weiter ist Nacht zeigen wir die polnisch-jüdischen Beziehungen damals insgesamt. Da gibt es auch viele Beispiele, wie Polen Juden gerettet haben. Dennoch widerspricht das Buch damit dem Geschichtsbild, wie es von der rechtskonservativen Regierungspartei PiS gepflegt und propagiert wird. Diese stellte so dar, als habe die polnische Gesellschaft während der deutschen Besatzung klar auf der Seite der verfolgten Juden gestanden. Aus Und weiter ist Nacht lässt sich eher das Gegenteil ablesen. Nur manche halfen, viele waren gleichgültig und nicht wenige verrieten Juden aus den verschiedensten Gründen.
Das Urteil gegen zwei Historiker in Polen. Von dort berichtet Florian Kellermann. Und damit kommen wir zur Presseschau von Ann-Christine Heidrich, vorgetragen von Christoph Wittelsbürger.
Vor den morgigen Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Politik plädiert die Neue Osnabrücker Zeitung für ein klares Lockerungssignal. Das bedeutet nicht, das alles wieder möglich zu machen. Am Ende ist eine leichte, aber merkliche Lockerung der Corona-Fesseln angezeigt. Auch um sozialen Sprengstoff nicht explodieren und ganze Wirtschaftszweige über die Klinge springen zu lassen. Die Bürger haben sich ein Stück Normalität verdient. Die Südwestpresse aus Ulm kommentiert die Debatten über eine regionale Lockerung der Maßnahmen je nach Inzidenz. Doch muss allen klar sein, dass Beschränkungen auch schnell wieder eingeführt werden müssen, wenn die Kurve durch die hochansteckenden Mutationen exponentiell steigen sollten. Daher wird es immer wichtiger, dass Bundesregierung und Bundesländer die Einschränkung der Grundfreiheiten gut begründen, wenn sie sie fortsetzen wollen. Und die Tageszeitung aus Berlin treibt die Frage nach Schulöffnungen um. Die Bundesbildungsministerin hat Empfehlungen vorgestellt, wie der Unterricht dann stattfinden kann, mit Masken, geteilten Klassen und regelmäßigem Lüften. Doch es müssten andere Fragen im Zentrum stehen, nämlich, wie können Kinder, die monatelang nicht mehr zur Schule gehen konnten, den Rückstand aufholen? Wie wird Chancengleichheit zumindest versucht, wenn neben dem einen Kind ambitionierte Eltern sitzen und das andere von der lärmenden Großfamilie umgeben ist? Vor dem US-Senat in Washington hat das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump begonnen. Wenn er Pech hat, geht er als erster Präsident in die Geschichte Amerikas ein, der nachträglich seines Amtes enthoben wird, stellt der Südkurier aus Konstanz fest und fährt fort. Ein überflüssiges Nachtreten der siegreichen Demokraten? Nicht ganz. Bei diesem Verfahren geht es nicht um Vergangenheitsbewältigung, sondern um die Wahlschlachten von morgen. Seit Joe Biden im Weißen Haus sitzt, arbeitet Trump an seinem Comeback, wie ein Gespenst, das sich nicht verscheuchen lässt. Nur ein Schuldspruch kann seine Pläne durchkreuzen. Die Rhein-Neckar-Zeitung glaubt, das Verfahren dient der Selbstreinigung einer Nation. Und es ist der sichtbare Beleg für die Nachwelt. Der Präsident, der seine Abwahl nicht akzeptieren wollte und der den Mob in Richtung Kapitol hetzte, wurde zur Rechenschaft gezogen. Die Süddeutsche Zeitung wiederum bemängelt die Art und Weise des Vorgehens. Statt auf kühle Aufklärung setzten die Demokraten offenbar darauf, Empörung und Entsetzen zu schüren. Die Anklage wird keine Zeugen vorladen. Stattdessen soll Trump durch einen emotionalen Multimedia-Mischmasch aus Tweets und Videoclips vom 6. Januar überführt werden. Mag sein, dass das alles im Fernsehen gut aussieht. Unterm Strich ist es kaum mehr als Show und Theater.
Die Presseschau von Ann-Christine Heidrich, vorgetragen von Christoph Wittelsbürger. Vielen Dank. Und das war der Tag an diesem Dienstag im Deutschlandfunk. Nach Mitternacht beginnt hier die Radionacht mit der Sendung Fazit. Am Mikrofon war bis hier Bastian Brandau. Vielen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie gut durch die Nacht.